Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung wird im Fall der Entführung des deutschen Staatsbürgers Masri durch die CIA mit immer neuen Vorwürfen konfrontiert. So könnten Behörden hierzulande dem US-Geheimdienst durch Informationen geholfen haben. Nach einem Zeitungsbericht haben die Amerikaner Masri bei Verhören aufgrund von Erkenntnissen befragt, die sie von deutscher Seite erhielten. Die Regierung verweigerte auch heute konkrete Auskünfte zu dem Fall.
Diese Schlagzeile der Berliner Zeitung löste heute in Berlin neue Irritationen aus. Dass deutsche Behörden die CIA bei der Verschleppung el-Masris selbst unterstützt haben, wird ausgeschlossen. Es gibt aber gewichtige Indizien dafür, dass sie der CIA irgendwann mit Informationen geholfen haben. El-Masri wurde Silvester 2003 an der mazedonischen Grenze festgesetzt, wahrscheinlich aufgrund einer Namensverwechslung. Seit dem 11. September suchen die Amerikaner nämlich einen Khalid el-Masri als einen der Hintermänner des Attentats. Deshalb haben sie den deutschen el-Masri zunächst auch nach möglichen Verbindungen zur höchsten Al-Qaida-Etage befragt. Später verhörte die CIA ihn dann detailliert über die Islamistenszene um das Multikulturhaus in seinem Wohnort Neu-Ulm.
Es wurden Fragen gestellt über das Multikulturhaus, über Personen aus Ulm, über Aktivitäten der Multikulturhaus und über andere Personen, die ich gar nicht kenne.
Diese vom CIA abgefragten Einzelheiten können nach Ansicht einer deutschen Sicherheitsbehörde nur aus deutschen Akten stammen. So eine Einschätzung gegenüber der ARD.
Wenn da ein Zusammenhang bestehen sollte zu der Entführung, zu der Verschleppung el-Masris, ein zeitlicher oder direkter Zusammenhang, dann würde die Bundesregierung ein erhebliches Problem bekommen, weil sie ja dann involviert wäre, mindestens in die Vernehmung von el-Masri in Kabul.
Die jetzt entscheidende Frage: Wann und wie haben die Amerikaner ihr Interesse an el-Masri gegenüber den deutschen Behörden begründet? Ein Mann, der immerhin 5 Monate lang verschleppt war, was auch den Ämtern hierzulande aufgefallen sein müsste.
Niedersachsen führt als erstes Bundesland die umstrittenen Semestergebühren für alle Studierenden ein. Der Landtag verabschiedete heute mit der Mehrheit der CDU-FDP-Koalition eine entsprechende Änderung des niedersächsischen Hochschulgesetzes. Danach müssen Studierende an staatlichen Hochschulen von Sommer 2007 an eine Gebühr von 500 € pro Semester zahlen. Anfänger werden bereits im Wintersemester 2006/2007 zur Kasse gebeten.
Sie protestierten auch heute, Studenten an der Uni Hannover. Doch die Studiengebühren sind beschlossene Sache. Im Niedersächsischen Landtag wurde das Gesetz heute mit den Stimmen von CDU und FDP verabschiedet. Begründung der Regierung: Mit dem Geld könnten die Hochschulen die Lehre künftig verbessern.
Sie können zusätzliche Leute einstellen, um beispielsweise zusätzliche Seminare anzubieten, die zu einer Vertiefung der Stoffe oder Wiederholung der Stoffe beitragen.
Niedersachsen ist das erste, aber nicht das einzige Bundesland, das allgemeine Studiengebühren einführen wird. Auch Hamburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Baden-Württemberg und Bayern planen, die Studenten in Zukunft zur Kasse zu bitten. In Niedersachsen ist der Vorstoß der Landesregierung umstritten.
Wir halten die Einführung der Studiengebühren grundsätzlich für falsch, weil wir wollen, dass Bildung kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein öffentliches Gut.
Ganz ähnlich die Meinung bei den Betroffenen hier im AStA der Uni Hannover. Die Studentenvertreter halten die Gebühren für unsozial, trotz zinsgünstiger Kredite und der Möglichkeit, diese nach dem Studium zurückzuzahlen.
Chefarzttochter kann studieren, Krankenschwestersohn kann dann eben nicht studieren oder muss sich dafür verschulden. So ist es halt.
Von den Studiengebühren ausgenommen sind in Niedersachsen nur wenige, etwa Studenten mit Kindern. Alle anderen müssen jetzt überlegen, wie sie die 500 € pro Semester aufbringen sollen.
An etwa 100 kommunalen Krankenhäusern wollen die Ärzte am kommenden Dienstag die Arbeit niederlegen. Das teilte der Ärzteverband Marburger Bund mit. Bei der noch bis Mitternacht laufenden Urabstimmung hätten bislang mehr als 98% dafür gestimmt. Die Ärzte fordern kürzere Arbeitszeiten und bessere Bezahlung. In Russland hat heute der Bau der Ostsee-Gaspipeline nach Deutschland offiziell begonnen. Das 4 Milliarden Euro teure Projekt soll dazu beitragen, die Energieversorgung in Westeuropa zu sichern. Durch die Ostsee-Pipeline wird Deutschland erstmals direkt mit den russischen Gasvorkommen verbunden. Die Pipeline verläuft zunächst auf dem russischen Festland von Babajewo zur Hafenstadt Vyborg. Von dort geht es über 1200 Kilometer auf dem Grund der Ostsee bis nach Lubmin bei Greifswald.
Die Schweißnaht Nummer 58 der Ostsee-Pipeline, eine symbolische. Unzählige werden noch folgen auf der 1200 Kilometer langen Strecke vom russischen Erdgasfeld zum deutschen Greifswald. Einen Meilenstein der deutsch-russischen Beziehungen nannte Ministerpräsident Fratkov das Mammutprojekt, lobte die deutschen Partner, BASF, E.ON-Chef Bernotat und Wirtschaftsminister Kloß. Wir haben die beiderseitigen Beziehungen stabiler gemacht. Die Pipeline bringt uns Russen Arbeitsplätze. Für die Deutschen wird die Lieferung sicherer und billiger, weil diese neue Pipeline durch keine anderen Länder mehr führen wird, die Durchleitungsgebühren verlangen können. Denn das ist der Clou. Das 4 Milliarden Euro teure Projekt wird eine Exklusivpipeline. Quer durch die Ostsee soll der Erdgasgigant Russland direkt an Deutschland angebunden werden. Die Nachbarländer bleiben außen vor. Die neue Bundesregierung will nun Polen beteiligen, aber man habe nur begrenzt Einfluss.
Die Linienführung, der wirtschaftliche Sinngehalt, die Chancen, die sich daraus ergeben, das ist etwas, was nicht die Bundesregierung zu beurteilen hat, sondern das Firmenkonsortium, das den Bau und die Finanzierung dieser Leitung übernimmt.
In diesem Konsortium aber sitzt seit heute einer der Väter der Idee, einer Exklusivpipeline. Wir konnten den ehemaligen Bundeskanzler als beratendes Mitglied gewinnen, Herrn Schröder. Die flotten Unterschriften auf den Röhren besiegeln ein großes Energieprojekt. Für Michael Kloß und seine Regierungskollegen bleibt die Pipeline aber ein politischer Drahtseilakt.
Die Berufung von Altkanzler Schröder in den Aufsichtsrat des Pipeline-Konsortiums ist bei Grünen und FDP auf Kritik gestoßen. Schröder profitiere beruflich von einer Entscheidung, die er in seiner Amtszeit selbst vorangetrieben habe, sagte Grünen-Chef Bütikofer dem Kölner Stadtanzeiger. FDP-Vize Brüderle erklärte, es sei zu hoffen, dass der Altkanzler ehrenamtlich tätig werde. Sonst dränge sich der Verdacht auf, dass Russlands Präsident Putin seinem Freund Schröder einen Versorgungsposten verschaffe. Die jüngsten Äußerungen des iranischen Präsidenten Ahmadinejad zu Israel haben weltweit Empörung ausgelöst. Ahmadinejad hatte das Ausmaß des Holocaust geleugnet, Israel als Krebsgeschwür bezeichnet und die Verlegung des jüdischen Staates nach Deutschland oder Österreich vorgeschlagen. UN-Generalsekretär Annan sagte, er sei schockiert. Das Auswärtige Amt in Berlin hat den iranischen Botschafter einbestellt. Man werde nachdrücklich darlegen, dass solche Äußerungen nicht akzeptabel seien.
Im Westjordanland sind bei Protesten gegen die israelische Sperranlage mehrere Demonstranten verletzt worden, unter ihnen ein Deutscher. Israelische Soldaten hinderten die etwa 200 Aktivisten daran, Olivenbäume in der Nähe des Sperrwalls zu pflanzen. Dort versammeln sich jeden Freitag Menschen aus dem In- und Ausland zu Demonstrationen. In Gaza-Stadt zogen hunderte Palästinenser durch die Straßen. Sie beerdigten die Leichen zweier Mitglieder der militanten Al-Aqsa-Brigaden, die gestern bei israelischen Luftangriffen getötet worden waren. Nach dem jüngsten Selbstmordattentat in Israel Anfang der Woche hat die Regierung in Jerusalem mehrere Übergänge zum Gazastreifen geschlossen.
Kurz vor Abschluss der Weltklimakonferenz in Montreal haben sich fast alle Teilnehmerstaaten offenbar auf einen Rahmen für den weiteren Klimaschutz verständigt. In den kommenden Jahren soll unter anderem ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll auf den Weg gebracht werden. Es läuft im Jahr 2012 aus. Die USA wollen sich dagegen weiterhin nicht auf verbindliche Zusagen zum Klimaschutz festlegen.
In der Nacht hat sich Schnee über Montreal gelegt. Und während die Menschen draußen mit den Tücken des Wetters kämpfen, sind die Konferenzteilnehmer einer Einigung näher gekommen. Den Glauben an den ganz großen Durchbruch hat zwar niemand mehr, aber immerhin, es zeichnet sich eine gemeinsame Erklärung zum weltweiten Klimaschutz ab.
Im Moment stehen wir dort, dass die Verhandlungsgruppen einig geworden sind, sowohl über die Fortsetzung einer Minderung von Treibhausemissionen nach 2012 im Rahmen des Kyoto-Protokolls, also der Industrienationen. Wir sind einig, dass wir mit den Entwicklungsländern in einen Dialog darüber eintreten müssen, wie wir es schaffen, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu entkoppeln von einer Explosion neuer Treibhausgase. Und wir sind uns einig darüber, dass wir ihnen helfen müssen, die jetzt schon vorhandenen schwierigen Folgen des Klimawandels zu bewältigen.
Allerdings, die Staaten müssen sich nicht zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen verpflichten. In dem zur Diskussion stehenden Papier ist lediglich von einem offenen und nicht bindenden Dialog die Rede. Niedriger kann die Hürde kaum liegen. Trotzdem, die USA wollen bislang nicht zustimmen.
Bill Clinton ist vor wenigen Minuten hier auf der Konferenz eingetroffen. Die Stadt Montreal hat ihn eingeladen. In der amerikanischen Delegation ist man verärgert darüber, dass sich der ehemalige Präsident jetzt einmischen will. Die anderen Staaten aber sehen darin eine Chance, die US-Regierung doch noch zum Einlenken zu bewegen. Bill Clinton hatte in seiner Amtszeit dem Kyoto-Protokoll zugestimmt.
Die klassischen roten Doppeldeckerbusse sind heute zum letzten Mal im Linienbetrieb über die Straßen von London gerollt. Sie werden von modernen, behindertengerechten Bussen abgelöst. Hunderte Liebhaber versuchten in der britischen Hauptstadt eine der letzten regulären Fahrten mitzuerleben. Die sogenannten Routemaster mit ihrem offenen Heckeinstieg prägten seit Mitte der 50er Jahre das Stadtbild. Jetzt sollen sie nur noch auf zwei Touristenstrecken fahren. Kathi Wilhelm aus Thüringen hat in Hochfilzen ihren ersten Saisonsieg im Biathlon-Weltcup gefeiert. Sie gewann über die 7,5 Kilometer Distanz.
Schon im Ziel jubelte Kathi Wilhelm siegessicher und das, obwohl noch 25 Biathletinnen nach ihr gestartet waren. Doch zu überlegen war die Leistung der 29-Jährigen. Ihre Zeit würde auch die Siegerzeit sein, das war klar. Alle 10 Schuss hatten den Weg ins Schwarze gefunden. Dazu war Kathi Wilhelm läuferisch in Topform, lief die drittbeste Laufzeit. Bundestrainer Uwe Müßiggang konnte sich freuen, auch über die guten Plätze 3 für Uschi Diesel, 4 für Simone Denkinger und 6 für Andrea Henkel.
Bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im italienischen Triest haben die deutschen Schwimmer heute 3 Goldmedaillen geholt. Thomas Rupprat aus Hannover siegte über 100 Meter Schmetterling und wenig später über 50 Meter Rücken. Bei den Frauen verteidigte Anna Poleska aus Essen ihren Titel über 200 Meter Brust erfolgreich. Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im nächsten Jahr einen neuen Trainer suchen. Ralf Rangnick kündigte heute seinen Rückzug an. Der 47-Jährige teilte mit, er werde seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag nicht verlängern. Als Grund führte er Probleme im Verein an. Millionen Fernsehzuschauer in aller Welt richten ihren Blick heute Abend nach Leipzig. Dort werden die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ausgelost. Das erste überträgt direkt nach dieser Tagesschau.
Über 320 Millionen TV-Zuschauer rund um den Erdball werden aus Leipzig mit Bildern von der Gruppenauslosung versorgt. Logistik, Know-how, Personalstärke und Technik sind bereits fast auf dem Stand der Fußball-WM im nächsten Jahr. Es knistert in Leipzig kurz vor dem Megaspektakel WM-Gruppenauslosung. Lospate Lothar Matthäus muss schnell noch einmal ins Hotel. Er ist erst um 21.20 Uhr dran zur eigentlichen Auslosungszeremonie.
Wir hatten ja gestern schon mal eine Probe, ein bisschen die Laufwege abstimmen, ja, dass man auch immer die Kugel zur Kamera hält. Also im Endeffekt nicht so schwierig.
Die von Topmodel Heidi Klum und Reinhold Beckmann moderierte Gala auf der 4800 Quadratmeter großen Bühne dürfte die meisten der bisherigen Auslosungen seit 1930 klar in den Schatten stellen. Auch in Bezug auf die Gäste.
Heute ist so ziemlich alles da, was Rang und Namen hat. Und da ist man natürlich gespannt. Ich natürlich auch, wenn man alles begegnet, ganz klar.
Der rote Teppich ist ausgerollt für viele ehemalige und potenzielle Weltmeister. Für Politprominenz und insgesamt 4000 Gäste in Messehalle 1. Ein großer Tag für Gesamtdeutschland. Die Welt schaut nach Leipzig.
Zuvor aber noch die Wettervorhersage, und zwar für morgen Samstag, den 10. Dezember.
Ein Hoch über Deutschland bringt uns Sonne. In der meist klaren Nacht wird es allerdings frostig. Außerdem lenkt es hoch Kaltluft heran, sodass die Temperaturen auch am Tag verbreitet um den Gefrierpunkt pendeln. Von Nordwesten zieht gleichzeitig ein Tief heran, das uns am Sonntag mit milderer Luft und Wolken erreicht. Südlich der Donau fällt etwas Schnee, sonst klart es heute Nacht meist auf. Später in der Nordhälfte wieder Wolken, aber trocken. Der Tag beginnt hier und da mit Nebel, dann wird es recht freundlich. Im Norden und Osten Wolken, die ab den Nachmittagsstunden Regen bringen. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, an der Küste und im Schwarzwald mäßig bis frisch. Auf den Inseln heute Nacht frostfrei, sonst 0 bis minus 7 Grad. Morgen 0 bis plus 4, an der Küste 7 Grad, in Teilen Bayerns Dauerfrost. Am Sonntag breiten sich von Norden Wolken aus mit Sprühregen, Schnee oder Schneeregen. Überfrierende Nässe kann für Glatteis sorgen. In der neuen Woche viele Wolken und etwas Regen. Am Dienstag etwas kühler, im Bergland auch wieder Schnee.